Daniel, es ist passiert. Ich bin endlich in WM-Stimmung angekommen.
Ich auch. Wer ist dein Favorit?
Ich bin da gar nicht so drin. Also Frankreich hat natürlich sehr überzeugt. Argentinien ist immer mit Favorit. Holland hat grandios gespielt gegen Schweden. Deutschland ist immer so eine, ja, so eine Mannschaft, wenn man nichts erwartet, dann kommt oft was, so wie 2006 im Sommermärchen oder 2002 Japan, Südkorea, da hat kein Mensch mit gerechnet, dass Deutschland ins Finale kommt.
Ja.
Ja, dieses Spiel gestern war auf jeden Fall, das war so ein Ding, das, glaube ich, echt Momentum erzeugen kann, ne? Also zwei Tore aberkannt, hinten gelegen gegen sehr, sehr starke Gegner. Elfenbeinküste hat das wirklich gut gemacht, auch wirklich so körperlich der deutschen Mannschaft so den Schneid abgekauft, dass man so das Gefühl hatte, da spielen Jungs gegen Männer, so ein bisschen, weißt du, so, das war so totale körperliche Unterlegenheit teilweise. Und dann diese zwei Joker-Tore, dieses Momentum gedreht, sowas kann, glaube ich, echt Kräfte freisetzen in so einem Turnier.
Ja, das glaube ich auch. Ich fand auf jeden Fall, dass die drei Einwechsler das Ganze auf jeden Fall gekippt haben. Die haben definitiv dafür gesorgt, dass wieder Action in die Bude kam. Und ich muss auch dazu sagen, dass die beiden aberkannten Tore aus meiner Sicht vollkommen okay waren. Also das war für mich unstrittig.
Ja, zumindest das eine, also bei dem einen habe ich es nicht so genau gesehen, aber das erste, meine ich, war das hätte ich auf jeden Fall auch gelten lassen. Scheißegal, es ist auch so gut gegangen. Es stimmt, die Einwechsler haben das Spiel gedreht. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum Undav nicht von Anfang an spielen darf, weil es einfach ein Fakt ist, dass so ein klarer Mittelstürmer einer Mannschaft immer gut tut. Aber natürlich nicht nur diese drei Einwechselspieler, auch Antonio Rüdiger zur Halbzeit gekommen und auch Goretzka dann nochmal so kurz vor Schluss. Die haben auch einen großen Anteil an dem Sieg. Und ich habe ja auch mit Serhat neulich drüber gesprochen. Antonio Rüdiger ist so ein Typ, auch wenn der kontrovers ist in der deutschen Öffentlichkeit, der muss eigentlich immer spielen. Das ist so ein Mentalitätsmonster und so ein Abräumertyp, so einen brauchst du hinten drin. Das ist Wahnsinn.
Gut, ich meine, der heißt ja auch nicht von Anfang an ran darf, sondern undarf und deswegen darf der erst nicht direkt.
Ja, was ein sympathischer Typ, so in dieser Ära von so lauter stromlinienförmigen Profis, die alle aus irgendwelchen Nachwuchszentren kommen und alle irgendwie so seit der Jugend wie so kleine Roboter ausgebildet sind und alle so das Gleiche sagen. Das ist ja so ein Typ, dessen Karriere irgendwie schon mehrfach gescheitert war. Der hat vor ein paar Jahren noch fünfte Liga gespielt, weil der halt lieber beim Griechen um die Ecke sich Souvlaki reinzieht, als irgendwie an irgendwelche Ernährungspläne zu halten. Und keiner hat dran geglaubt, dass der noch was schafft. Jetzt spielt der WM und ist wirklich mega in Form, der Junge.
Diese
Richtig.
Geschichte, diese Biografie feiere ich
Voll,
übertrieben. Also ich bin
voll.
froh, dass es halt einfach in dieser verrückten, industrialisierten Sportwelt quasi immer noch so ein paar Wunderkinder gibt und Leute, die so Maradona-mäßig um die Ecke kommen mit so ein bisschen Bauch. Wobei man ist ja auch, ehrlich gesagt, Bullshit, sowas zu sagen, ne? Der ist halt ein stabiler Typ, fertig, und ist halt nicht so ein hager durchtrainierter Typ halt. Und macht so sein Ding. Und dass der halt in den paar Jahren es geschafft hat, von fünfte Liga zur Weltmeisterschaft und Deutschland den A-Pünktchen-Pünktchen rettet, ja, ist eine super Geschichte. Hammer.
Ja, es gibt immer wieder so Stories, aber ich dachte irgendwie, die gibt's gar nicht mehr, weil das so vor 10, 20 Jahren, da kam sowas öfter mal vor und jetzt, wie du schon sagst, in dieser industrialisierten Sportwelt, da rechnet man nicht mehr damit, dass so Quereinsteiger, sag ich mal, noch irgendwie reinkommen und ihr Ding machen, umso cooler. So,
Ja.
jetzt muss ich erstmal hier kurz meine Vorbereitung abschließen, hat mir schon lange nicht mehr, aber bei diesen Temperaturen, da muss ich das tun. Yeah.
Na dann zum Wohl. Ich habe Mineralwasser.
Ich hatte die Wahl zwischen Ayran mit so Gurke-Geschmack, das ist total geil und erfrischend bei dem Wetter, aber es gibt nichts Erfrischenderes als diese Weizenbier-Grapefruit-Geschichten, diese Mischgetränke, so, das ist das Beste bei dem Wetter.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lecker.
Ja, die Sonne brennt hier den ganzen Tag schon runter und hat, weiß ich nicht, mein Gehirn auch schon ziemlich benebelt. Ich hoffe, ich krieg die Stories heute gut über die Bühne, denn ja, wie schon versprochen, wir nehmen heute mehrere Folgen auf,
Wir
weil wir so ein
machen,
bisschen nicht geliefert hatten, ja.
genau, wir lösen das einfach ganz, ganz, ganz trickreich, Fabian. Also nicht nur dein Gehirn ist benommen, sondern das Gehirn von uns allen bei diesen Temperaturen. Das heißt, hier gibt es an dieser Stelle zwei Triggerwarnungen. Einmal die normale Triggerwarnung. Wir machen hier True Crime. Das ist also nichts für Menschen, die das nicht vertragen können, die das in irgendeiner Weise triggert oder die einfach viel zu jung sind, dieses hier zu hören. Und auf der anderen Seite gibt es eine zweite Triggerwarnung. Diese Folge darf bitte nur und ausschließlich bei über 30 Grad konsumiert werden.
Genau, damit ihr so ein bisschen unseren Verblödungszustand auch nachempfinden könnt.
Genau, und jetzt gibt der Fall, wenn sich hier scheinbar auch noch so Weizen in die Birne, dann ist vorbei.
Ich will kurz noch eine Sache sagen, beziehungsweise mehrere Sachen kurz sagen, bevor wir loslegen. Und zwar werden wir öfter gefragt, ob wir was mit dem True Crime Abend in Siegen zu tun haben, der, glaube ich, in der Bismarckhalle stattfindet. Damit haben wir nichts zu tun. Wir hatten mit dem Veranstalter zwar mal Kontakt, der veranstaltet so deutschlandweit in verschiedenen Städten so True Crime Abende. Das Konzept hat uns aber nicht zugesagt und deswegen sind wir da nicht zueinander gekommen, sage ich mal. Das war uns zu Entertainment orientiert. Da möchten wir so ein bisschen weg. Also wir wollen nicht so dieses pure Entertainment in den Vordergrund stellen. Uns geht es da so ein bisschen darum, die Geschichte zu erzählen und möglichst respektvoll und nicht um reißerisch und unterhaltsam sein. Also wir sind nicht zusammengekommen und wir haben damit also nichts zu tun. Also für die Leute, die sich jetzt immer fragen, wenn sie dafür Karten buchen, ob wir das moderieren, nein, tun wir nicht. Wir sind am 31.07. aber wieder in Siegen live im Rahmen des Open-Air-Kinos. Das ist eine fantastische Kulisse in unserer Heimatstadt im Schlosspark. Letztes Jahr war das absolut hervorragend. Also alleine für die Kulisse lohnt es sich schon zu kommen. Und wir haben einen Gast aus unserer kleinen True Crime Family mit auf der Bühne. Also wir machen euch da einen schönen Abend und freuen uns über jedes Gesicht, das vorbeikommt. Nächste und letzte Ankündigung. Auf mehrfachen Wunsch aus der Community habe ich seit gestern so einen WhatsApp-Kanal erstellt. Den wollten irgendwie viele haben. Könnt ihr suchen und beitreten. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur wir da posten können. Also, dass nur so ein One-Way-Traffic ist. Und
das erklärt nur so einiges. Ich habe mich schon gefragt, warum so wenig Interaktion da ist.
Ja, ja, die Leute können nur reagieren auf die Posts. Aber irgendwie habt das einige von euch nachgefragt und damit das so ein bisschen Mehrwert für euch hat, werde ich dann da oder werden wir da einfach auch so Sachen posten, die auf Insta einfach zu viel wären. Also, keine Ahnung, irgendwelche News zu aktuellen Fällen, wenn ich darüber stolpere, irgendwelche Berichte zu irgendwelchen Fällen, vielleicht mal irgendwelche Updates und vielleicht auch mal so Sachen wie so hinter den Kulissen. Also wenn wir vielleicht live gehen im Studio sind oder so, dass man da so ein bisschen euch mitnimmt, mal, dass ihr da auch irgendwie ja einen gewissen Mehrwert von generiert. Letztes Ding, weil ich auch darauf angesprochen worden bin, nein, wir haben es nicht vergessen, dass wir mal darüber gesprochen haben, im Laufe des Jahres einen Live-Abend online veranstalten zu wollen, dass möglichst viele von euch uns sehen können. Tatsächlich haben wir da letzte Woche noch drüber gesprochen und wir peilen das wahrscheinlich jetzt so für Juli, August an. Wir werden natürlich frühzeitig Bescheid sagen und überlegen noch, ob wir das live bei Insta machen, live bei YouTube oder über Twitch, alles Möglichkeiten, aber wir halten euch da auf dem Laufenden.
So sieht's aus, Leute. Wie ihr schon mitbekommen habt, einiges ist in Planung, einiges passiert gerade und wird gerade gekocht. Freut euch drauf. Also ich glaube vor allem das Highlight im Open-Air-Kino, also der Abend im Open-Air-Kino wird so das nächste coole Highlight werden. Ich freue mich tierisch drauf. Wir haben einen grandiosen Gast da und ich würde an dieser Stelle zwei Sachen spoilern, warum es sich auf jeden Fall lohnt, vorbeizukommen. Erstens, der junge Mann wird gemeinsam mit uns beiden wahrscheinlich, wird es die große Mustache-Show werden. So viel steht schon mal fest, weil ich hier bisschen auch verraten darf, was ich hier durch diesen Online-Bildschirm sehe von Fabian. Der junge Mann, der lässt auf jeden Fall gut wachsen. Der ist kurz vor diesem Bares gegen Rares Moderator. Der muss den Bart nur noch zwirbeln an der Ecke. Dann läuft das. Übrigens, by the way, der Moderator, ich komme gerade nicht auf den Namen, ein super Typ.
Horst Lichter.
Ich bin Horst. Zweite Geschichte ist, und hier wissen vielleicht die einen oder anderen von euch schon, wer es sein könnte. Ich habe mit dem Gast eine Sache gemeinsam. Wir sind ja jetzt auch schon in einem höheren Alter und beide haben sozusagen auf unserer inneren To-Do-List, dass wir irgendwann mal in unserem Leben nicht wirklich cool, aber zumindest etwas skaten können. Und was das betrifft, ist mir unser Gast doch einiges voraus. Also das macht er schon ziemlich, ziemlich gut.
Ja, Skateboard, meine große Leidenschaft, als ich so 10, 11, 12 war. Coole Sache auf jeden Fall. Also das wird natürlich nicht einfacher, je älter man wird, aber ihr werdet das schon schaffen, Jungs. So.
Danke.
Wir steigen einfach mal ein, würde ich vorschlagen. Mhm. Wir sind in den Vereinigten Staaten natürlich immer wieder einem Land, in dem True Crime-Geschichten einfach auf den Bäumen wachsen quasi. Wir sind in North Carolina und wir sind im Jahr 2012.
Ja.
Da sprechen wir heute über eine junge Frau namens Faith Hedgepeth. Die ist im September 1992 geboren, also zu diesem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, noch zarte 19, aber so kurz vor ihrem 20. Geburtstag. Die studiert an der University of North Carolina und an diesem 7. September 2012, da ist so ein Veranstaltungsabend bei einer Schwesternschaft. Also diese ganze Verbindungsburschenschaft, Schwesternschaft-Geschichte in den Vereinigten Staaten ist ja deutlich, deutlich ausgeprägter als bei uns. Hier werden ja so Burschenschaften oft belächelt. In den Vereinigten Staaten gehört es teilweise fast schon zum guten Ton, in so einer Verbindung zu sein. Und ja, das hat dann auch einen ganz anderen Stellenwert als hier bei uns. Diese Studentenverbindung, die sie da an diesem Abend besucht, die ist eine besondere Studentenverbindung. Die Alpha Pi Omega, das ist eine Schwesternschaft an dieser Uni. Und die besteht nur aus Frauen, jungen Frauen, die Native Americans sind, also Mitglied irgendeines indigenen Stammes, der schon vor der Kolonialisierung in Amerika gelebt hat. Und auch Faith ist eben ein indigenes junges Mädchen, und sie fühlt sich deswegen eben zu dieser Schwesternschaft hingezogen. Also so unter Leuten, die einen ähnlichen Erfahrungshorizont haben, die im Leben auch so vor den gleichen Aufgaben und gleichen Hürden stehen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr interessante Sache, wenn du vielleicht einfach merkst, ey, es gibt viele Menschen, die ähnliche Problematiken im Leben zu bewältigen haben, wie ich sie zu bewältigen habe.
Ja, auf jeden Fall. Sie haben ja nur wirklich eine gemeinsame Geschichte. Da würde mich natürlich auch interessieren, was Faith denn studiert.
Da hast du mich wieder vollkommen erwischt.
Okay, es hätte ja sowas sein können, dass es dann irgendwie amerikanische Geschichte ist oder so, ne? Das würde jetzt irgendwie gut zusammenpassen. Sorry für die blöde
Ja,
Nachfrage.
tatsächlich, ist es, glaube ich, irgendwas in dieser Richtung. Also ich habe da tatsächlich auch mehrere Sachen gelesen, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie, also es gab da auch diese irgendwas mit Mediengesache. Es gibt aber auch Berichte, die irgendwie sagen, sie geht so in diese Richtung, Literatur und Geschichte. Keine Ahnung. Also ich denke mal irgendwas Geisteswissenschaftliches. Vielleicht habe ich da die Quelle übersehen, die mir genaue Aufschlüsselung gegeben hätte, aber ich bin aus den Berichten, die ich gesehen habe, nicht hundertprozentig schlau geworden.
Ja, mein Bester, hast ja mal wieder schlampig recherchiert hier, ne?
Ja, dafür kennt man mich.
Nein, alles gut. Das ist ja jetzt auch komplett unwichtig für den ganzen Fall. Es hätte ja, was heißt, ich weiß es ja nicht, hätte ja sein können, dass es durchaus eine Rolle spielt.
Ja, also es muss irgendwie was, also ich persönlich denke, dass es irgendwie so in die Richtung geschichtliche und sozialwissenschaftliche Sache geht, denn sie schreibt momentan eine Hausarbeit, dazu kommen wir gleich. Und das Thema lässt so ein bisschen zumindest den Schluss zu, dass sie so in dieser Richtung studiert. Sie hat ihre Freundin Victoria bei sich, die ebenfalls indigenen Hintergrund hat und die sich auch dafür interessiert, in dieser Schwesternschaft beizutreten. Die beiden sind also auf dieser Infoveranstaltung, bleiben aber nicht zur anschließenden Party. Die verlassen diese Veranstaltung so gegen 19:30 Uhr, denn Faith will nochmal an die Uni zurück. Da will sie eine gute Freundin treffen, Karina, und die wollen gemeinsam an einem Uni-Projekt arbeiten. Also für Faith ist so Bildung, Uni-Abschluss so wirklich das höchst erstrebenswerte Gut. Ne? Sie ist der erste, oder sie wird die erste Person sein, die einen Hochschulabschluss macht in ihrer Familie. Hat noch keiner geschafft, und das ist für sie halt so ein riesen, riesen Driver. Ne? Also sie ist extrem motiviert.
Verstehe.
Sie sitzt also jetzt an ihrer Ausarbeitung mit ihrer Freundin Karina, die lernt für irgendwelche anderen Prüfungen. Die sind also auf dem Unicampus, und Faith schreibt an ihrer Hausarbeit, die sich mit quasi der Situation ihres Stammes befasst im Sozialsystem der Vereinigten Staaten, nachdem quasi die verschiedenen Landstücke dann von der amerikanischen Regierung den Stämmen zugewiesen wurden. Also wir wissen ja, indigene Menschen, die leben in zugewiesenen Reservaten, die ungefähr in den Gegenden liegen, wo die früher mal ansässig waren, aber dadurch, dass die häufig auch so ein bisschen Nomaden-Lebensstile hatten, ist das halt einfach sehr, sehr schwer. Sind also heute auf so Reservate beschränkt und können nicht mehr so frei rumziehen, wie das früher der Fall war. Ne? Also es ist so eine, ja, auch extrem schwierige Situation, führt auch dazu, dass da in diesen Reservaten oft hohe Unzufriedenheit herrscht, Arbeitslosigkeit, Alkoholiker sehr, sehr häufig dort zu finden sind, hohe Rate von Drogensüchtigen, hohe Kriminalitätsraten, soziale Mobilität sehr, sehr schwierig und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Feld und darüber schreibt sie eben in ihrer Hausarbeit. Also ich denke, sie studiert irgendwas Sozialwissenschaftliches.
Mhm. Ja, würde auch zu meiner Theorie aber auch passen, dass es irgendwas Historisches ist, wenn es schon, ja, was Sozialwissenschaftliches würde natürlich auch passen, vielleicht irgendwie ein Mix oder sowas oder das eine kann ja, es kann ja auch schon mal interdisziplinär sein.
Genau, ja. Wie gesagt, sie ist dort in der Bibliothek gemeinsam mit ihrer Freundin Carina Rosario. Die beiden sind so seit dem ersten Semester unzertrennlich.
Also so wie wir damals.
So wie wir und auch wie wir wohnen die aktuell auch zusammen. Denn Carina hat so eine kleine Wohnung in so einem kleinen Block. Das sind so vier kleine Wohnungen in einem Wohnhaus, ja. wo eigentlich vornehmlich Studenten wohnen. Und da hat sie so ein Einzimmer-Apartment und da wohnt Faith aktuell, denn bei ihr gab es Probleme mit der Bewilligung des BAföGs. Sie hat momentan so ein bisschen Probleme mit dem monatlichen Geldnachschub und kann sich keine eigene Wohnung leisten und wohnt dann quasi in dieser Einzimmerwohnung mit, also pennt halt auf der Couch.
Okay.
Die beiden sitzen gemeinsam in der Bibliothek. Faith verabschiedet sich zwischendurch kurz, trifft sich mit einem Freund, der nicht näher benannt wird. Also sie verlässt diese Bibliotheks, dieses Setting kurz, lässt Carina Rosario alleine, kommt aber wieder zurück und die beiden lernen weiter.
Ja.
Sie schreibt zwischendurch auch ihrem Vater, also Faith, und erfährt dann von ihm so über SMS, dass der gerade eine relativ schwierige Zeit durchmacht. Das wusste sie nicht. Irgendwie irgendwas belastet ihn. Sie kann das aber an diesem Abend per SMS nicht klären. Und verspricht ihm für den nächsten Tag ein ausführliches Telefonat, wo er dann sich seinen Frust von der Seele reden kann.
Mhm.
Also hat quasi da schon den Plan gemacht, am nächsten Tag mit ihrem Vater eindeutiger oder intensiver in Kontakt zu treten.
Mhm.
Sie schreibt auch nochmal mit ihrer Freundin Victoria, die auf diesem Schwesternschaftsmeeting mit war, und tauschen sich so allgemein über den Abend aus. Und da ist so der SMS-Kontakt so zwischen so nur abends. Ist da noch, gibt es da noch Zeichen von Faith, also Kommunikation.
Okay.
Faith und Carina bleiben bis 23:30 Uhr nachts in der Bibliothek und beenden ihre Session dann. Ist natürlich auch sportlich, 23:30 Uhr, da macht das Gehirn gar nichts mehr. Und die beiden gehen zurück in die 6 Kilometer vom Campus entfernte Wohnung von Carina und wollen den Abend ausklingen lassen. Allerdings, wie das dann so ist, wenn man jung ist und irgendwie, ja, der Abend noch jung, die kommen zu Hause an, die entscheiden ganz schnell, dass der Abend noch zu jung ist, um jetzt zu Hause zu bleiben und die machen sich dann nochmal auf den Weg, so gegen 12:30 Uhr ungefähr, laut Aussage von Carina, verlassen sie nochmal das Haus und machen sich auf den Weg in The Thrill, das ist so ein bekannter Studentenclub in der Stadt und der ist gerade bei so jungen Studenten sehr beliebt, weil man da auch unter 21 feiern und trinken kann, gerne mal ein Auge zugedrückt.
Mhm.
Kennt man ja auch, ne? Also ich kann mich an einen Club erinnern aus unserer Heimatstadt. Das war so eine Keller-Location. Da wurden dann 12 alle unter 18 rausgeworfen und da war dann einfach so eine riesige Schlange immer 12 Uhr, dann die ganzen unter 18-Jährigen, die rausgeströmt sind, weil sie jetzt gehen mussten.
Ja, ich weiß auch ziemlich genau, welchen Laden du meinst.
Ja, Charlie's hieß das Ding. Später Club Magic, ganz furchtbares Ding, aber es war halt so, dass man freitags irgendwie für, wie war das denn nochmal? Ich glaube, du musstest irgendwie 4 Mark Eintritt bezahlen oder Euro und Bier hat 1 Euro gekostet oder so. Also konntest mit dem 10er hinkommen und hattest eigentlich einen guten Abend. Das war noch D-Mark-Zeiten sogar. Ja, ja.
Aber D-Mark-Zeiten, das wird aber dann nicht während unseres Studiums gewesen sein.
Nee, das war für mich vorher. war das so der Laden während meiner Gymnasialzeit.
Ah, okay. Hm. Ja, auf jeden Fall erinnere ich mich an den Laden und ja, was soll ich sagen? Auch so diese Nummer, die du gerade beschrieben hast, dass die dann halt irgendwie nach dem Lernen, nach so einem BIP-Marathon, was ja komplett anstrengend ist, dann halt noch feiern gehen, das ist ja auf jeden Fall
hatte man auch.
So eine Sache, ja. Die man früher auch gemacht hat. Ne? Da war man irgendwie noch, wie soll ich sagen, resilienter oder sowas.
Ja, definitiv. Ich habe an dieses Charlies 2 lustige Erinnerungen. Einmal, als man gehen wollte, während dann diese Aufbruchstimmung war und alles wirklich voll war mit dieser riesigen Schlange von unter 18-Jährigen, die raus mussten und wir wollten zum gleichen Zeitpunkt gehen, und wollten aber uns diese Schlange nicht antun. Und meine damalige Freundin hat einen Ohnmachtsanfall vorgetäuscht und ich habe sie hochgetragen und dachte selber, sie ist ohnmächtig und war total voller Sorge. Und oben hat sie dann offenbart, dass sie einfach nur so getan hat, weil sie keinen Bock hatte zu warten.
Das ist crazy, ne?
Und einmal war ich da, da wollte ich dann irgendwann gehen, so halb eins, eins, keine Ahnung, bin so die Treppe hochgegangen, du musst ja so aus diesem Keller so eine Treppe hoch. Und da kam mein Bio-Lehrer mir entgegen, hatte rechts und links so eine Frau im Arm und meinte so, nee, nee, Fabian, du gehst nicht, du kommst jetzt schön auch mal mit feiern.
Also es ist schon irgendwie strange, was du für ein Verhältnis zu deinen Lehrern hattest, muss ich ganz ehrlich sagen.
Teilweise, also teilweise sehr gutes. Es gab auch ein paar, die mich richtig gehasst haben, aber das kann ich kann es auch verstehen. Ich war auch ein arroganter, besserwisserischer Pisser, teilweise, glaube ich, ja. Wie heute immer noch.
Also, nee, besserwisserisch ist geblieben, würde ich sagen. Der Rest ist weg. Der Rest ist rausgewachsen.
Dankeschön. Die beiden brechen also auf nach dieser Lernsession ins The Thrill, wie gesagt, so halb eins. Perfekter Laden, einfach auch ein Riesending. Ich habe da mal so Bilder von gesehen. Es ist einfach eine Riesenlocation, wo dann auch, das glaube ich, so ein Abend eine relativ coole Wendung nehmen kann. Mhm. Die tanzen, die chillen, die trinken ein bisschen was. Allerdings geht der Abend sehr abrupt zu Ende. Wird übel, sie muss raus, sie hat so ein bisschen Blackout, kein vorgetäuschter Ohnmachtsanfall, ihr geht's einfach wirklich scheiße und Faith bringt sie nach Hause. Die Überwachungskamera des Ladens zeigt, dass die so gegen halb drei den Laden verlassen und dadurch kann man so rekonstruieren, dass die wahrscheinlich so gegen 3 Uhr nachts zu Hause aufgeschlagen sein müssten. Mhm. Das ist ja, so ein bisschen, das liegt so ein bisschen im Nebel. Also
man weiß nicht genau, wann sie wiedergekommen sind. Ja.
Bitte?
Man weiß es nicht genau, frage ich.
Genau, ja. Das ist, ja, keine Ahnung, es ist so ein bisschen so eine schwierige Sache. Also der Hinweg hat irgendwie nur 10 Minuten gedauert vom vermeintlichen Aufbruchpunkt, bis sie im The Thrill waren. Der Heimweg soll so gute 30 Minuten gedauert haben. Man weiß natürlich jetzt nicht gut, wenn eine Person jetzt wirklich irgendwie so sehr betrunken war. Dann geht man halt auch langsamer, dann macht man vielleicht mal Pause, um sich vielleicht zu erleichtern, zu übergeben, um einfach mal kurz sich zu sammeln. Also das kann ja durchaus sein.
Aber die waren jetzt, wie heißt es, die sind so zu Fuß gewesen, oder was?
Genau, ja.
Okay.
Mhm. Gegen 3:30 wird von Faith Handy noch eine SMS verschickt und das ist dann so das letzte Lebenszeichen.
Und an wen ging diese SMS?
Dazu kommen wir jetzt gleich.
Ja, also 3:30 Uhr, letztes Lebenszeichen, SMS von Faith.
Genau. Okay. Carina Rosario verlässt in dieser Nacht nochmal die Wohnung. Sie übernachtet bei einem jungen Mann, den sie kennt und mit dem, ja, sie so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung ist fast schon zu viel gesagt. Also die haben keine, da fehlt die Beziehungskomponente. Die haben einfach mal hier und da läuft da was zwischen den beiden.
Okay, die haben sich also kurzfristig verabredet und jetzt ist natürlich genau. Die große Frage, stand diese Verabredung schon vorher fest oder kam das quasi dann erst zu diesen, also die sind dann wirklich eingetroffen und dann gab es irgendeinen Austausch, wahrscheinlich per Handy, WhatsApp oder was auch immer und dann ist sie losgezogen nochmal.
Genau. Ja. Also es gibt dann irgendwie ein Gespräch mit diesem Jordan McCrary, das ist ein angehender Fußballprofi, der auch kurzzeitig in der Major League Soccer gespielt hat später. Der holt Carina auf jeden Fall im Laufe dieser Nacht noch ab, vermutlich so gegen 4 Uhr und sie fährt dann mit zu ihm. Also Faith bleibt allein zu Hause, hat sich da, keine Ahnung, wahrscheinlich auch schon hingelegt. Carina ist dann mit Jordan unterwegs.
Mhm.
Am nächsten Tag ruft Carina bei Faith an, denn die ist, wie gesagt, in der Wohnung und die hat auch das Auto von Carina. Also das steht quasi da auf dem heimischen Parkplatz. Und Carina möchte gerne abgeholt werden bei ihrer Location und ruft einfach in ihrer WG bei ihrer Mitbewohnerin an und will sie fragen, ob sie nicht mit ihrem Auto vorbeikommen und sie abholen kann. Aber Faith geht nicht ans Telefon.
Mhm.
Also ruft sie eine andere Freundin an, Marisol, und die holt dann Carina ab und fährt sie zu ihrem Apartment. Gegen 11 Uhr ungefähr müssen die da eingetroffen sein und um 11 Uhr setzt dann Carina auch einen Notruf ab, denn was sie beim Nachhausekommen findet, ist die Leiche ihrer Freundin und Mitbewohnerin in der gemeinsamen Wohnung.
Wie ist sie denn verstorben? Das ist jetzt wahrscheinlich die große Frage, ne?
Ja, die stellt sich die Polizei natürlich auch, die ist aber relativ schnell zu beantworten. Die Polizei kommt an und es ist eigentlich relativ schnell klar, Faith liegt auf dem Boden, blutüberströmt, es ist überall Blut auch in der Wohnung verteilt, in diesem Einzimmer-Apartment. Und es ist relativ schnell erkennbar, dass sie durch stumpfe Gewalteinwirkungen verstorben ist. Also keine Stichwunden, keine Schusswunden, sondern eher so stumpfe Gewalt. Sie hat starke Kopfverletzungen. Es gibt Prellungen und so leichte Schnittwunden, viele Abwehrverletzungen. Es gibt abgebrochene Fingernägel, auch Blut unter den Fingernägeln, was darauf hindeuten lässt, dass sie sich auch massiv gewehrt haben muss. Sie ist nackt und so halb in so eine Bettdecke eingewickelt, so dass man ja vielleicht auch den Schluss ziehen könnte, dass da irgendwie eine sexuelle Absicht eine Rolle gespielt hat in diesem Übergriff. Und ja, für die Polizei ist sofort klar, es ist auf jeden Fall natürlich ein Gewaltverbrechen, das erkennt man direkt an der Auffindesituation, und die gehen aber auch direkt davon aus, es geht hier nicht um Zufallsopfer, sondern es ging um einen gezielten Angriff auf Faith. Also sie war ein auserkorenes Opfer.
Ja. Also ich
Man
bin mal
findet.
gespannt. Weißt du, also dieser ganze. Also ich sag jetzt schon, du bist ja eigentlich immer so derjenige von uns, der immer so mehr will, du willst ja immer so die große Verschwörung haben und ne? Naja, ehrlich gesagt will ich das auch immer. So, du drückst es nur aus. Also ich will eigentlich auch, also ich finde es dann irgendwie natürlich auch krasser, wenn es irgendwie filmische Storys sind, die dahinter stecken, obwohl das ja alles auch wirklich schlimmer, echter, realer Stoff ist, den wir jetzt hier
Ja.
hören. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt natürlich die große Frage, ja, wer kann das denn überhaupt sein? Also wer kann jetzt ein potenzieller Mörder sein? Insbesondere deswegen, weil diese gesamte Situation ja irgendwie zufällig und dann trotzdem auch abgesprochen sein könnte, dass zum Beispiel Karina dann das nochmal verlässt, das Zimmer, und trotzdem plötzlich nochmal loszieht. Also das kommt schon so ein bisschen schräg rüber tatsächlich, wie ich finde. Gleichwohl kann ich
Voll.
es aber gut verstehen, wenn sie so nur so ein Einzimmer-Apartment hatte. Und dann kamen sie irgendwie vom Feiern und waren vielleicht beide angetrunken, dann wollten die vielleicht auch ihre Ruhe haben. Und so Dinge geschehen eben auch in Partynächten, insbesondere dann, wenn sie nebenbei so eine kleine Liebelei hatte.
Exakt.
Aber so dieses ganze Ding, was sie für einen Background hatte, ja, und woran sie vielleicht innerlich oder wissenschaftlich gearbeitet haben könnte, das ist so eine Sache, die schreit irgendwie nach einer größeren politischen Verschwörung. Zumindest das Potenzial ist da. Verstehst du, in welche Richtung ich denke?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass da
Ich denke auch nicht.
irgendwie Vertreter von einer anderen, weiß ich nicht.
Nein, nein, nein. Es gibt einen sehr, sehr bekannten Kriminalfall, der ist auch verfilmt worden. Da gibt es eine sehr, sehr groß angelegte Verschwörung gegen Menschen indigenen Ursprungs, genau genommen eines bestimmten Stammes gegenüber. Da kommen wir auf jeden Fall mal noch zu. Das ist ein super spannender Komplex und auch absoluter Wahnsinn, was damals da passiert ist. Das geht auf keine Kuhhaut. In diesem Fall ist die Wahrheit, glaube ich, sehr viel einfacher. Das ist ein halber Cold Case. Also es gibt einen Täter, der inhaftiert wurde erst kürzlich. Also der Fall zieht sich bis in die Gegenwart quasi. Aber du hast
Ja.
natürlich recht. So ein gezielter Angriff auf eine Person in diesem Fall, ne, der setzt natürlich voraus auch Kenntnis darüber, dass sie alleine ist. Und das war ja eine sehr spontane Entscheidung, nach dieser Partynacht dann noch zur Liebelei zu fahren. Aber das kennt man, das kennen wir auch, ne? Wenn du dann jemanden da irgendwie kennenlernst und du bist übermütig, du hast ein bisschen was getrunken, so dann willst du die Nacht halt einfach weiter zum Tag machen. Und wenn du dann irgendwie jemanden kennst und der cool ist, dann willst du die Person halt auch sehen. Kann
Genau.
passieren, ne?
Ja, auf jeden Fall, das ist durchaus möglich. Es ist halt super spät, ja, aber okay, ist
Ja,
ja mal egal.
also so ein filmisches Verbrechen werden wir hier, glaube ich, nicht erleben. Aber um da mal kurz den Bogen zu gestern zu schließen, sicherlich einer der filmreifsten deutschen Fälle und auch so ein Fall, wo man auch immer so das Gefühl hat, da steckt etwas Cooles. Der Fall Frauke Liebs, gestern 20. Jahrestag ihres Verschwindens. Da musste ich auch nochmal sehr stark dran denken, an diese Story. Ich hoffe, dass da mal irgendwann auch Klarheit einkehren wird und man da so ein bisschen zumindest ihre Familie erfahren wird, was da genau passiert ist.
Ja, hoffentlich.
Was man allerdings sehr genau sagen kann, ist, wie sie zu Tode gekommen ist. Denn in der Wohnung wurde eine blutverschmierte Bacardi-Rumflasche gefunden, Bacardi Pfirsich, um genau zu sein. Und die passt zu den schweren Verletzungen auch am Kopf. Also man kann davon ausgehen, dass sie mit dieser Rumflasche erschlagen worden ist. Anders als im Film, zerbrechen Flaschen eher selten, wenn die irgendwie auf Köpfe gehauen werden. Es ist dann im Film so Zuckerglas, aber so eine richtige Glasflasche, die ist halt wie so eine Keule.
Ja, und diese Rumflasche gehörte zum Haushalt von Carina oder gab es die da vorher nicht?
Genau, die hat sich da vorher befunden, ja. Ja. Allerdings Gibt es noch ein seltsameres Detail? Also die Mordwaffe ist ja schon mal seltsam, die wirkt natürlich auch sehr improvisiert. Nicht, dass da jemand jetzt hingekommen ist und eine Waffe dabei hatte, sondern dass jemand kam und sich das Erstbeste gegriffen hat. Das wirkt für mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen wie so eine aus einer Wut geborene Sache, weißt du, dass du dir halt das Erstbeste schnappst, was du hast und irgendwie zuschlägst. Aber noch seltsamer als diese Tatwaffe ist eine Notiz, die sich direkt neben der Leiche findet, auf dem Bett neben Faith. Da liegt eine Kekstüte von so einem Fastfood-Laden aus der Stadt. Und daneben liegt ein Zettel, auf den geschrieben wurde: Ich bin nicht dumm, Schlampe, neidisch. Und im Gegensatz zu quasi allem anderen in der Wohnung sind sowohl der Zettel als und auch der Stift, mit dem geschrieben wurde, da ist kein Blut dran. Man kann also davon ausgehen, dass das quasi nach der Tat platziert wurde, weil unter dem Zettel auf dem Bett auch wieder Blut ist. Das muss aber schon getrocknet gewesen sein, als dann die Sachen platziert worden wären, sonst wäre ja auch Blut am Zettel. Wie gesagt, es gibt auch einen Stift, der dazugehört. An dem befindet sich eine DNA-Spur und diese DNA-Spur matcht mit anderen DNA-Spuren, die auch an Faith Leiche gefunden worden sind. Also man kann davon ausgehen, dass diese Notiz vom Mörder hinterlassen wurde und eben nicht von ihr.
Sag mal bitte nochmal, was genau drauf stand. Ich bin nicht dumm. Wie
Ich
war
bin
das?
nicht dumm, Schlampe, neidisch.
Gut. Eifersucht wäre jetzt hier natürlich ein mögliches Motiv.
Ich finde, neidisch ist so, das passt so. Also ich bin nicht dumm, Schlampe, das könnte so sich darauf beziehen, dass sich da irgendwer Unrecht getan gefühlt hat, ja. Oder so, du hast irgendwas hinter meinem Rücken gemacht, so, aber ich finde, neidisch ist so ein bisschen so, das ist so ein Zusatz, der passt nicht so hundertprozentig zum vorhergegangenen, finde ich.
Nee, nicht so richtig tatsächlich. Ist ja auch Neid und Eifersucht eigentlich was anderes. Wobei es, wenn du es mal so auf Liebe beziehst, doch irgendwie ähnlich ist. Also von daher, also meine Vermutung ist ja grundsätzlich, dass da irgendein Typ Liebeskummer hat oder so. Vielleicht
Ja, zu möglichen
sogar ein Mitbewohner, jemand, der auch in diesem Haus lebt. Also nicht ein Mitbewohner, ein Nachbar quasi.
Tätern kommen wir auf jeden Fall später noch. Nachbar ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Da macht die Polizei nämlich direkt den ersten Fehler. Die Nachbarn, es sind ja wie gesagt nur vier andere, also drei andere Parteien. Es sind vier Parteien in diesem Gebäudekomplex. Und die Nachbarn werden erstmal gar nicht befragt und auch gar nicht überprüft. Das ist schon auch relativ dumm. Also man sollte ja eigentlich meinen, dass so die direkte Nachbarschaft, die direkte Anwohnerschaft als erstes überprüft und befragt wird. Es gibt eine Nachbarin, die quasi Ohrenzeugin der Tat geworden ist, die wendet sich aber von sich aus an die Polizei. Die wird nicht befragt, sondern die, als sie dann mitbekommt, was da passiert ist, dass da jemand zu Tode gekommen ist und wie die Person zu Tode gekommen ist, da erinnert sie sich an diese Nacht und dass sie da komische Sachen gehört hat und bringt es dann eben mit dem Verbrechen überein.
Gut, gibt's ja ganz häufig. Hatten wir auch schon in verschiedenen Fällen, dass sowas dann quasi
Ja.
erst hinterher klar war.
Ja, auf jeden Fall. Die saß jedenfalls zu Hause vor dem Fernseher früh morgens, also als die Mädels aus dem Club nach Hause gekommen sind und hat dann so dumpfe Schläge gehört, also Geräusche, die sich wie so dumpfe Schläge gehört haben. Die Polizei checkt jetzt aber die digitalen Spuren und die kümmert sich natürlich um die SMS, die Faith verschickt hat und die kümmert sich auch um ihr Facebook-Profil. Und was interessant ist, ist, dass genau zu der Zeit, wo die Nachbarin diese stumpfen Schläge gehört haben will, also der vermeintliche Tatzeitpunkt, da hat jemand sich in das Facebook-Konto von Faith eingeloggt. Also ist dann jetzt so ein bisschen fragwürdig, ob die zeitlichen Beobachtungen genau passen, ob sie vielleicht sich vorher nochmal bei Facebook eingeloggt hat oder ob jemand das während der Tat oder nach der Tat gemacht hat, um ihre Sachen zu überprüfen. Das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, war sie das selber, war das der Täter?
Also
Keine Ahnung.
ist ja durchaus möglich, dass sie, nachdem Carina losgefahren ist, dann einfach nochmal kurz checken wollte, ob da irgendwo was, irgendwelche Nachrichten reingekommen sind, sich eingeloggt hat oder so. Kann man sich ja schon vorstellen,
Möglich.
ja.
Um 20 vor 4 jedenfalls, da hat sie eine SMS verschickt, das kann man noch genau nachvollziehen, an Brandon Edwards. Brandon Edwards ist der Ex-Freund von Carina, also von ihrer Mitbewohnerin. Und auch Carina hat erst versucht, den zu erreichen. Die hat versucht, ihn anzurufen. Und Faith hat Brandon eine SMS geschrieben und hat ihm geschrieben, dass er bitte kommen soll, dass es Carina nicht gut geht und sie ihn braucht. Also hat offensichtlich versucht, diesen Ex-Freund dazu zu bewegen, noch in dieser Nacht zu kommen.
Wann genau war das?
20 vor 4 Uhr nachts.
Und Carina war zu dem Zeitpunkt noch da?
Ja.
Das ist doch
Sie hat gesagt.
komisch, dass, Moment, das ist ja jetzt hier wirklich ein sehr interessanter Punkt. Denn es ist ja komisch, dass Carina kurz danach losgezogen ist, um mit ihrem ja, wie soll man sagen, mit ihrem Freund oder mit dem sie da ein bisschen was am Laufen hatte, sich zu treffen, nachdem dann ihr Ex-Freund nicht gekommen ist. Also was hatte sie jetzt irgendwie das Bedürfnis, dann irgendwie jemanden zu sehen, eine Nähe zu haben? Oder war es vielleicht der Schrei nach ihrem Ex-Freund zurück? Also weißt du, ich meine, das ist ja schon irgendwie eine sehr wichtige Stelle der Erzählung jetzt gerade.
Zumal auch Carina ja telefonisch versucht hat, Brandon zu erreichen. Also der ist halt nicht rangegangen. Natürlich, klar, vielleicht hat er auch geschlafen, ne? Also sie offensichtlich hatte auch irgendwie den Bedarf, mit diesem Ex-Freund zu kommunizieren, hat ihn nicht erreicht, genauso wie Faith ihn erstmal nicht erreicht hat. Und dann muss dann danach halt irgendwie ihr nächster Gedanke gewesen sein, eben diesen Jordan McCrary anzurufen und sich von ihm halt abholen zu lassen. Also vielleicht war ihr einfach nur nach Aufmerksamkeit oder nach irgendwie Zuneigung und die wollte sie am liebsten von ihrem Ex-Freund haben, aber als der nicht verfügbar war, hat sie sich halt an ihre andere Liebschaft erinnert.
Ja.
Auch das ist ja durchaus jetzt nicht unbedingt verwerfliches Verhalten, ne? Das ist ja auch, das kommt auch hundertfach vor, sowas.
Nee, wir sind hier gerade einfach an so einer Weggabelung, weißt du?
Genau, ja.
Und
ja.
Ich habe einfach verschiedene Routen, die also in meinem Kopf gerade Geschichten erzählen, wie es hätte sein können, wer jetzt vielleicht sogar der Mörder oder die Mörderin von Faith sein könnte. Also mein erster Impuls war ganz klar, dass Faith das quasi selbst gemacht hat. Und dass möglicherweise Carina die Mörderin ist, weil sie eifersüchtig ist auf sie. Das war so eine Idee, die ich hatte. Aber jetzt, wenn du sagst, dass sie eben selbst auch versucht hat, ihren Ex-Freund anzurufen, dann haben ja beide sozusagen an einem Strang gezogen und beide wollten das, dann wird es das eben nicht sein.
Ja, wie gesagt, es ist so ein halber Cold Case. Es gibt einen Täter oder einen, der verhaftet wurde, der sehr wahrscheinlich mit dem Verbrechen zu tun hatte, aber er ist definitiv kein Alleintäter gewesen. Und für die Mittäterschaft, da werden wir nachher spekulieren und da könnte Carina durchaus so ein bisschen ins Zentrum der Spekulationen geraten. Das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Jedenfalls antwortet Brandon um Viertel nach vier, da schreibt er an Faith's Handy einfach nur die Frage, wer ist denn da? Also der hat diese Nachricht bekommen, so dass er sich bei seiner Ex-Freundin melden soll. Er schreibt, wer ist denn da, weil er die Nummer scheinbar nicht gespeichert hatte. Darauf kommt keine Antwort mehr. Also wir können jetzt davon ausgehen, dass Faith zu diesem Zeitpunkt entweder schon tot war oder geschlafen hat. Also die hat dann da auf jeden Fall, war sie da nicht mehr aktiv.
Ja, okay.
20 vor 4 hat sie ihm geschrieben, Viertel nach 4 hat sie dann nicht mehr auf die Frage geantwortet. Irgendwann in diesem Zwischenraum, das ist auch nicht so hundertprozentig, wahrscheinlich gegen 4, ist Carina von Jordan McCrary abgeholt worden.
Okay.
Beziehungsweise, auch da gibt's widerstreitende Darstellungen. Da gibt's einmal, dass das so gegen 4 war. Jordan hat dann später auch gesagt, es könnte auch 20 nach 4 gewesen sein. Also, aber wir wissen auf jeden Fall so irgendwann um diesen Zeit rum, holt Jordan McCrary dann Carina ab. Die fahren in seine Wohnung und Carina schließt nicht die Wohnungstür hinter sich ab. Also, die verlässt einfach nur die Wohnung, zieht die Tür ins Schloss, steigt ins Auto, die fahren zu Jordan und Faith bleibt also alleine in der Wohnung. Brandon hat im Auto gewartet, also der ist gar nicht in die Wohnung gekommen und Carina sagt später, als sie runtergegangen ist, hatte sich Faith schon auf ihrer Couch zum Schlafen gelegt. Da wurde dann später auch die Leiche gefunden. Also man kann davon ausgehen, dass die quasi ja im Schlaf überrascht wurde, beziehungsweise im Schlaf angegriffen oder zumindest von dem oder den Tätern geweckt wurde und sich dann gar nicht großartig von ihrer Schlafposition wegbewegt hat, sondern einfach da verblieben ist, wo sie war.
Ja, ganz kurz nochmal. Um Viertel nach 4 hat also Brandon dann geantwortet.
Exakt.
Per Textnachricht. Also er hat nicht angerufen, also er hat eine Nachricht geschickt.
Genau.
Okay. Er ist aber nicht aufgebrochen, um in die Wohnung zu fahren.
Nein. Und laut Aussage von Carina hat Faith sich da bereits schlafen gelegt und wenig später hat Brandon sie abgeholt. Der war sich allerdings zeitlich nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber wir nehmen das jetzt als gegeben
an. Du meinst Jordan hat sie abgeholt.
Jordan.
Ja, genau, nur, genau, das hatte ich nämlich gerade, deswegen habe ich jetzt immer nachgefragt. Also Jordan ist der Lover, der hat sie abgeholt, etwa um 4 oder 20 nach 4 und um Viertel nach 4 gab es die Nachricht von Brandon, auf die aber Faith nicht mehr geantwortet hat.
Genau, ja.
Ja, und um 3.40 Uhr ging diese erste Nachricht raus. Das heißt also, möglicherweise hat sich das irgendwie überschnitten, dass zum Beispiel in dem Moment, wie Carina aufgebrochen ist, denn Jordan ist ja unten im Auto geblieben, wie du sagtest.
Genau, ja.
Dass jemand vielleicht ihr aufgelauert hat oder im Flur gewartet hat, bis sie die Wohnung verlässt und dann zugeschlagen hat.
Ja, also im Flur warten kann man da nicht. Das ist so ein Gebäude, wo du hast links und rechts so ein Flachdach-Bungalow-Gebäude mit zwei Stockwerken, also Erdgeschoss und erster Stock. Und in der Mitte geht so ein offenes Treppenhaus hoch, wo dann jeweils man das Erdgeschoss und den ersten Stock betreten kann. Also es gibt keinen Flur oder so. Also sieht man öfter in so amerikanischen Filmen genau diese Bauweise, diese Flachdachgebäude mit diesen offenen Treppenhäusern in der Mitte.
Ja.
Aber man kann es natürlich beobachtet haben, das ist ganz klar. Am nächsten Morgen spielt sich dann genau das ab, was wir schon berichtet hatten. Karina versucht, Faith anzurufen und sich abholen zu lassen. Die antwortet nicht. Sie ruft Mary Sol an. Die fahren gemeinsam in die Wohnung und entdecken gemeinsam dann Faiths Leiche. Der erste Verdacht, denn auch die amerikanischen Polizisten wissen natürlich, dass Morde häufig im persönlichen Nahbereich stattfinden. Die konzentrieren sich auf einen Mann namens Eric Tecoy Jones. Der ist ein Rapper, so ein bisschen so ein Taugenichts, und ist der Ex-Freund von Karina und hat tatsächlich auch in dieser Konstellation eine Zeit lang mit Karina und Faith gemeinsam in diesem Einzimmer-Apartment gewohnt. Der war quasi der Nachfolger von Brandon. Also da ging es bei Karina in dieser Zeit wohl relativ Schlag auf Schlag. Es gab Brandon, der war so ein bisschen ihre große Liebe. Nachdem gab es diesen Eric Jones kurzzeitig. Der hatte auch so ein bisschen Probleme mit seiner Wohnung. Deswegen hat er mit den beiden Frauen zusammen in dieser Einzimmerwohnung gewohnt. Und die Beziehung war aber nur kurz. Und als er dann vorbei war, kam dann Jordan so als, ja, Liebhaber halt ins Spiel. Denn in dieser Beziehung zwischen Eric und Karina, die war nicht sehr harmonisch. Da gab es ja, sehr Kontrollversuche seinerseits. Er wollte sie einschränken. Es gab auch Übergriffe. Und und Faith war so diejenige, die immer wieder so Karina gespiegelt hat, was da alles schief läuft. Also, weißt du, die ihr aufgezeigt hat, so, ey, dass jemand, der dich liebt, der macht sowas nicht, der geht nicht so mit dir um.
Okay, ja. Und
Und der
sie war so ein
letzten.
bisschen die Stimme der Vernunft. Und
Genau,
das
ja.
wird ihm natürlich übel aufgestoßen sein. Das heißt also, die Möglichkeit besteht durchaus, dass Brandon jetzt irgendwas damit zu tun haben könnte.
Eric.
Ah, Eric. Okay,
Ja, die
sorry.
ganzen Namen, man kommt hier durcheinander.
Ein wenig,
Das
ja.
ist die Hitze. Nee, genau, das ist das
Deswegen,
Ding.
Leute, jetzt mal bitte in diesem Moment aufs Thermometer schauen. Wenn ihr seht, dass es unter 30 Grad ist, bitte abschalten.
Ja, genau, das ist das Ding. Also er hinterfragt nicht sein Verhalten aufgrund dieser Kritik, die auch von Faith kommt, sondern er sieht in Faith einfach jemanden, der sich in die Beziehung einmischt und so ein Keil zwischen ihn und Karina treiben will. Und als er dann quasi auch ausziehen muss, als Karina ihn dann rausschmeißt, da sieht er auch die volle Schuld bei Faith und er hat auch tatsächlich in der Vergangenheit sie bedroht, dass sie noch die Konsequenzen zu tragen hätte, hat auch Freunden gegenüber schon geäußert, er wolle sie umbringen und hat auch schon versucht, wütend nach der Trennung in diese gemeinsame Wohnung nochmal einzudringen, um Karina zu einem Gespräch zu zwingen. Er wollte da auch die Tür eintreten, wurde dann von der Polizei abgeholt. Also durchaus ein Hitzkopf, dieser Eric Jones. Faith hat dann Karina dabei geholfen, einen Gerichtstermin zu organisieren, um eine einstweilige Verfügung gegen Eric Jones zu erwirken, dass er sich dem Wohnblock nicht mehr nähern darf und auch Karina nur auf eine bestimmte Reichweite nähern darf. Und das dürfte auch nicht dazu beigetragen haben, dass er Faith positiver gesonnen ist, sag ich mal.
Ja, mit Sicherheit. Aber
Das.
dieser Eric lebt aber weiter weg, oder wie kann man sich das vorstellen?
Er lebt in derselben Stadt. Also das
In
könnte
derselben Stadt, aber
durchaus.
jetzt nicht in der Nachbarschaft.
Genau, ja.
Okay.
Er ist allerdings sehr, sehr kooperativ den Ermittlern gegenüber. Sein Auto und seine Wohnung werden durchsucht, da wird nichts gefunden. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass er diesen Mord begangen haben könnte. Es gibt keine Verletzungen an seinem Körper, also dass so irgendwelche Abwehrverletzungen, dass sie ihn gekratzt hat oder geschlagen hat oder irgendwas hat er nicht. Es gibt keine Blutspuren, keine Faserspuren und auch die DNA, die am Tatort gefunden wurde, auch auf Faiths Leiche, ist nicht mit der von Eric Jones kompatibel. Die Polizei hat ihn also nach wie vor so auf dem Schirm. Die halten es für möglich, dass er Mittäter ist oder zumindest weiß, wer was gemacht hat, aber verwerfen ihn auf jeden Fall als Haupttäter.
Okay.
Die Polizei ermittelt jetzt alle männlichen Leute, Partygäste, die an diesem Abend im The Thrill waren und nimmt DNA-Proben von allen. Gut, ob da jetzt alle erfassbar sind, ist natürlich die andere Frage. Man wird halt Kameras auswerten, man wird Leute befragen, aber man wird so gut wie es geht versuchen, alle Männer zu erfassen, die an diesem Abend in The Thrill waren, so auf dieser Theorie hinaus. Jemand könnte die Frauen im Club gesehen haben und denen gefolgt sein.
Das ist denkbar, ja. An sowas habe ich eben auch schon gedacht. Aber diese Person müsste ja auch ausreichend Sitzfleisch gehabt haben, um zu warten.
Ja klar, aber ich halte das durchaus grundsätzlich auch für absolut vorstellbar, gerade auch wenn der unlautere Absichten hatte, wenn der vielleicht schon mit dem Gedanken rangegangen ist, ein Verbrechen zu begehen, einen Übergriff zu begehen, und der sieht, okay, die eine Frau, die ist sehr alkoholisiert, die kann sich nicht so gut auf den Beinen halten und die andere stützt die so mehr oder weniger nach Hause, ne, dann ist das ja für so jemanden, der mit so einem Mindset losgeht, fast schon ein prädestiniertes Ziel, ne?
Ja, eigentlich schon. Trotzdem frage ich mich, warum der so lange gewartet hat. Und das macht für mich ja eigentlich eher es naheliegend, dass es einen persönlichen Bezug gegeben haben könnte.
Gut, das Warten könnte natürlich erklärbar sein, weil einfach noch Licht in der Wohnung war und Aktivität, also die einfach noch wach waren. Er wollte einfach warten, bis die sich schlafen legen, Licht aus ist und er die quasi im Schlaf überraschen kann. Und dann war es natürlich der Jackpot, dass eine von denen dann schon gegangen ist und nur noch die andere allein zu Hause geblieben ist. Also für einen hypothetischen random Stalker-Vergewaltiger wäre das natürlich eine Jackpot-Situation.
Auf alle Fälle, das stimmt.
Aber du hast natürlich recht, ich glaube auch, dass da was anderes hintersteckt und das nicht so eine Tat war. Es gibt auf jeden Fall keine Matches bei dieser DNA-Probe. Jetzt werden auch die männlichen Bewohner dieses Apartmentkomplexes getestet, beziehungsweise es gibt ja eine Mitbewohnerin, die über der Wohnung von Carina wohnt, die hat einen Partner, der muss auch seine Probe abgeben. Also alle Männer, die so im näheren Dunstkreis dieser Apartmentanlage sind, werden jetzt getestet.
Ja.
Aber auch da gibt es nichts. Das muss man dazu sagen, ist auch erst ein Jahr nach der Tat passiert. Also da hat das SBI, das State Bureau of Investigation, also der lokale Ableger des FBI, der hat zu dem Zeitpunkt ein Jahr später dann von der lokalen Polizei die Arbeit an dem Fall übernommen und dann erst wurden diese Maßnahmen ergriffen. Also die lokale örtliche Polizei hat das ein Jahr lang versäumt.
Okay.
Man nimmt auch DNA von Brandon, also von dem Ex-Freund, der in der Nacht versucht wurde zu erreichen. Doch auch Brandons DNA stimmt nicht überein mit der am Tatort gefunden. Allerdings rückt Brandon doch noch mal ganz kurz in den Fokus der Ermittlungen, denn er hat einen Mitbewohner und Brandons Mitbewohner, der natürlich das alles mitbekommen hat, der auch weiß, es gibt ja diese Ex-Freundin, der auch mitbekommen hat, diese Ex-Freundin hat versucht in der Nacht den zu erreichen und dieser Mann war wegen Übergriffen auf Frauen schon mal im Gefängnis. Also der hatte eine Historie von sexuellen Übergriffen, so dass man jetzt unterstellt, okay, der könnte das mitbekommen haben und in der Nacht und dann einfach selber hingefahren sein aus irgendwelchen Gründen. Es wird nicht offiziell gegen ihn ermittelt, weil es da einfach keine weiteren Anhaltspunkte gibt. Das ist zu schwach. Aber im Rahmen von der Doku versuchen Reporter zumindest von ihm eine Schriftprobe zu bekommen, um die dann mit dieser Notiz zu vergleichen, die am Tatort gefunden wurde.
Ja.
Und die Handschrift ist ähnlich. Also, aber der Text würde halt keinen Sinn ergeben. Letzten Endes endet diese Doku dann so, dass das Team sich um eine DNA-Probe von diesem Mitbewohner bemüht und danach gibt es keine Informationen mehr. Also wahrscheinlich hat er eine DNA-Probe abgegeben und ist dann dadurch wieder durchs Raster gefallen, weil die nicht übereingestimmt hat.
Ja, vermutlich. Ach, das ist aber auch irgendwie alles so komisch. Weißt du was? Es gibt so viele Tatverdächtige bis hierhin und so viele Sachen, die parallel passieren und das alles aber irgendwie nachts. In so einer,
Ja.
weißt du, in so einer Party-Atmosphäre, in so einer Kulisse, die eigentlich ganz friedlich und fröhlich ist, ja. Aber trotzdem gibt es da Menschen, die scheinbar irgendwie nicht dazugehören und dann doch. Und die, dass so solche Leute quasi per Zufall solche Pläne schmieden, oder anders, dass die Pläne schmieden, aber der Zufall das Ganze begünstigt. Das finde ich also fragwürdig, zumal sie ja recht spät erst sich überhaupt dazu entschieden haben, feiern zu gehen an dem Abend.
Ja, an diesem Fall gibt es einige seltsame Sachen. Da könnte man ja doch wieder so ein bisschen an so eine größere Verschwörung glauben. Und zwar hatten wir schon das Thema ein paar Mal. Wenn du europäische Fälle speziell in Deutschland recherchierst, dann ist das oft sehr, sehr schwer. Wenn Fälle abgeschlossen sind, dann werden oft keine großen Informationen ins Netz gestellt, außer bei sehr, sehr spektakulären Sachen. Es gibt viele Fälle, die komplett unter dem Radar fliegen, weil Informationen über Täter und Opfer nicht rausgegeben werden, weil genaue Tatumstände nicht rausgegeben werden, weil Personenrecht einfach hier sehr hoch gehalten und geschützt wird. Und in Amerika, das hatten wir schon das Thema, da findet man in der Regel sehr, sehr viel. Da findest du Mitschnitte vom Prozess, da findest du Tatortfotos, Autopsieberichte. Du findest, wenn du weißt, wo du suchen musst, ein sehr, sehr lückenloses Bild kannst du dir zusammenbauen von irgendwelchen Fällen.
Ja.
Dieser Fall ist sehr unter Verschluss gehalten worden. Selbst Faiths Familie musste 2 Jahre lang mit Anwalt quasi vorgehen, bis dann sie den Autopsiebericht einsehen durfte. Und viele, viele Sachen wurden von der Polizei unter Verschluss gehalten. Zum Beispiel diese Existenz dieser Notiz, die wurde jahrelang unter Verschluss gehalten. Da kann man jetzt sagen, okay, das wurde aus ermittlungstaktischen Gründen irgendwie gemacht. Das war Täterwissen, was man nicht offenbaren wollte. Aber es ist unheimlich schwer gewesen, selbst für die Familie in Informationen zu kommen. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich.
Warum?
Das, keine Ahnung, das wird nicht weiter ausgeführt.
Finde ich seltsam. Also untypisch, so ganz ohne Begründung, für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum das so ist.
Ja. Hm. Na, als dann die Polizeiakten auftauchen, da ergeben sich da so ein paar Sachen, die auf jeden Fall komisch sind. Wir wissen, Carina hat die Leiche gemeinsam mit dieser Freundin Marisol gefunden, die sie dann zur Wohnung gefahren hat. Die wird im Polizeibericht überhaupt nicht erwähnt. Also die ist scheinbar gar nicht großartig befragt worden oder war schon gar nicht mehr anwesend. Das weiß man nicht. Das ist aber natürlich auch alles sehr seltsam. Die Bearbeiterin in der Notrufzentrale, die am Telefon war, hatte das Gefühl, Carina wäre alleine. Die hat wohl auch explizit gesagt, auf dem Tonband kann man das dann auch hören. Ich bin gerade nach Hause gekommen, nicht wir sind gerade angekommen, aber das kann natürlich auch, das muss nichts heißen, aber es ist komisch. Ja. Und diese Frau, diese Sachbearbeiterin sagt auch aus, sie hat 8 Minuten mit ihr telefoniert und sie hatte nicht das Gefühl, dass da noch jemand war, sondern dass Carina eher alleine war. Diese Marisol wurde aber von Nachbarn gesehen, aber es ist dann trotzdem irgendwie weird, dass die im Polizeibericht gar nicht auftaucht. Die Nachbarn allerdings sagen, Carina und Marisol haben sich super seltsam verhalten. Die haben quasi die Leiche gefunden, haben dann draußen auf die Einsatzkräfte gewartet, waren aber so chillig an ihren Handys, also haben jetzt sogar keine Emotionen gezeigt. Man sollte ja irgendwie meinen, dass die in Tränen aufgelöst sind, sich vielleicht gegenseitig irgendwie stützen, nicht fassen können, was da passiert, aber haben wohl so einfach gewirkt, als ob sie gerade auf den Bus warten würden, weißt du, so total gechillt. Nicht wie Leute, die da gerade die Leiche von der Freundin gefunden haben.
Ja, seltsam. Also, dass die an ihren Handys waren, um Leute zu kontaktieren, kann ich noch verstehen. Ja, vielleicht auch hier und da pietätlos, dass so die Info in die Welt setzen, mäßig. Aber so ansonsten relativ irgendwie emotionslos dazusitzen und seine Emotionen und Gefühle an der Stelle gar nicht zu zeigen und quasi nur auf sein Handy zu gucken, ist schon wirklich ein bisschen seltsam.
Ja, wir haben das ja schon öfter auch eingeräumt. Jeder geht anders mit Trauer oder mit Stresssituationen um, definitiv, ne?
Na klar.
Das war ja auch in dem Fall Meredith Kircher, dieser Mord in Italien, wo dann letzten Endes Amanda Knox verurteilt wurde, ihre Mitbewohnerin. Genau. Das war ja auch so ein Ding, was die Behörden und auch die Medien eben Amanda Knox und ihrem Freund angekreidet haben, dass die so turtelig quasi draußen vor dem Haus waren, sich umarmt haben, geküsst haben und irgendwie nicht so einfach nicht angemessen in Anführungsstrichen reagiert haben, also nicht das Verhalten an den Tag gelegt haben, das man erwartet in so einer Situation. Das heißt natürlich nichts, ne?
Nee, es heißt gar nichts. Und das waren gute Freunde oder weiß man nicht so richtig?
Ja, Marisol war halt einfach eine Freundin, aber Carina war halt die beste Freundin, ne? Die haben nicht nur zusammen gewohnt, das war die beste Freundin so seit dem ersten Semester. Also die sollte zumindest, ich wäre emotional angegriffen, wenn ich dich so gefunden hätte. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, das will ich doch hoffen.
Aber das größte Mysterium, diesen Fall betreffend, taucht ziemlich genau 3 Jahre nach diesem Mord auf.
Ja.
Es gibt eine Voicemail. Also
bis dahin ist auch alles unklar, ja? Man weiß quasi.
Es ist alles unklar, ja.
Alles unklar.
Also wie gesagt, ein Jahr nach dem Mord übernimmt dieses SBI die Ermittlungen. Dann scheint so ein bisschen mehr Zug drin zu sein, aber es kommt da auch nichts Neues raus. Und 3 Jahre nach dem Mord wird eine Voicemail veröffentlicht von der Polizei aus dieser Nacht. Also der letzten Nacht von Faith, und die hat Faith an eine Freundin geschickt. Das ist allerdings keine Voicemail, wo sie jetzt wirklich gezielt irgendwas erzählt, sondern das ist ein bisschen wie so ein Hosentaschenanruf, weißt du? Also da werden einfach nur so, als ob das ein Hosentaschenanruf wäre. Es gibt auch eine Vermutung, dass sie wusste, dass irgendwas scheiße läuft, dass sie in Gefahr ist und dass sie quasi diese Voicemail gestartet hat, um zu dokumentieren, was passiert.
Also bewusst. Nicht so ein versehentlicher Anruf in der Hosentasche.
Genau, also das weiß man nicht. Denn was da zu hören ist, wahrscheinlich, das könnte gut das Verbrechen sein. Es ist sehr, sehr schwer, da irgendwas zu hören. Die Qualität ist super, super scheiße. Aber man hat diese Audiodatei an so einen US-Fernsehsender geschickt. Und der hat das technisch bearbeitet. Und die haben so einen Audio-Experten eingeladen. Der soll quasi gucken, was er rausfiltern kann. Also die Sendung heißt Crime Watch Daily, das ist so ein bisschen ein unseriöseres Aktenzeichen XY, aber halt eine Sendung, die sich mit so Verbrechen befasst und die haben also wirklich dann alle ihre technischen Möglichkeiten genutzt, diese Voicemail auszuwerten. Und man hört quasi so Hintergrundgeräusche und was dieser Akustiker aber klar rauszuhören glaubt, ist, dass jemand sagt, lasst mich gehen und auch hilf mir. Also so, dass es klar auf so eine Gefahrensituation hindeutet. Und der hat andere Soundproben von Faith und er sagt, das klingt wie Faith, also das ist, er identifiziert da ihre Stimme. Und er sagt, es klingt von der Tonlage her und von der Frequenz her, als ob sie verletzt ist und angegriffen wird. Also so eine, man kann da so eine Panik und auch so eine Schwere irgendwie rauslesen. Er identifiziert zwei weibliche Stimmen. Die eine ordnet er, wie gesagt, Faith zu. Die andere kann er nicht zuordnen, die ist aber sehr, sehr wütend. Und er hört zwei männliche Stimmen. Also er geht jetzt davon aus, dass vier Leute anwesend sind. Zwei Frauen, eine davon Faith, eine wütende Frau, zwei Männer. Und er hört raus, dass sie scheinbar gefesselt ist. Also Faith, weil sie, weil jemand dann sagt, ich nehme die Fesseln ab, ihre Hände sehen aus wie Feuer, also so knallrot angelaufen. Und im Autopsiebericht findet sich tatsächlich, dass sie so Schwellungen an den Handgelenken hatte, die durchaus zu Fesselmalen passen könnten.
Okay. Also ich bleib ja dabei, also, dass Carina da irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde diese zeitliche Überschneidung alle so knapp irgendwie bemessen.
Ja, warte, es wird noch wahrscheinlicher. Man spielt die Aufnahmen auch ihren Eltern vor und auch die meinen Faith zu erkennen. Speziell an einer Stelle, als so ein Schmerzenslaut abgegeben wird, also so jetzt ein Stöhnen, ein Aua, ein Stöhnen. Und da sagt der Vater, das ist ganz typisch, dass sie so, also wenn sie sich irgendwie wehgetan hat, dass sie so ihrem Schmerz quasi artikuliert hat. Das muss irgendwie ganz charakteristisch gewesen sein. Also auch die Eltern sagen ganz klar, das ist ihre Tochter, die sie hören. Dann gibt es einen kurzen Abschnitt, wo es klingt, als ob einer der Männer rappen würde. Der Audioexperte erkennt auch die Melodie und kann das auch einem bestimmten Lied zuordnen. Und er ist der Meinung, dass dieser Typ gerappt hat, um die Geräusche zu überdecken, die in der Wohnung dann passiert sind.
Mhm.
Und er ist sich sicher, dass er zwei Namen rausfiltern kann, die fallen.
Ganz kurz zum Rap. Es ist aber kein selbstgeschriebener Rap. Es ist jetzt kein situativer Freestyle, sondern irgendein bekanntes Lied, der hat dann irgendwie Still Dre gerappt oder irgendwie sowas.
Es soll das Lied Booty Work von T-Pain sein. Ich kenne es nicht, aber das hat er identifiziert als das, was da gerappt wurde.
Na gut. Ja.
Und er kann, wie gesagt, er kann, meint er, zwei Namen rausfiltern. Zum einen ist er sich sicher, dass er den Namen Eric hört. Da sind wir bei Eric Tekoi Jones, dem auch Rapper, Ex-Freund von Carina,
ja,
der auch mit den beiden Damen zusammen gewohnt hat. Und er ist sich sicher, dass der Name Rosie fällt und Carina Rosario wird halt auch Rosie genannt von engen Freunden. Man muss dazu sagen, dieser Tonexperte, der hat einfach nur diese Mail bekommen, diese Voicemail, der kannte die Umstände nicht. Der kannte also nicht die möglichen involvierten Personen, weil sonst ordnest du eventuell ja Sachen zu, die, also sonst weißt du, da ist ein Eric beteiligt, dann hast du irgendwas, hörst du, was so klingen könnte und dann sagst du, oh, das ist Eric.
Das der ist wusste, ja insbesondere im Audiobereich so, ja, also
genau.
Klassisches Beispiel im Radio, so das geheimnisvolle Geräusch, man hört da irgendwas und hört alles Mögliche, die Cola-Dose, weiß ich nicht was, die gerade geöffnet wird. Und am Ende ist es das alles nicht, aber wenn du es dann einmal gehört hast, dann glaubst du es auch immer nur so zu hören.
Das ist dieses Beispiel mit diesem Snap-Lied, I've got the power, da gibt es so diesen Anruf, wo jemand beim Radio anruft und sagt, es gibt da so ein Lied, ich will gerne wissen, wie das heißt, das läuft immer bei ihnen hoch und runter, aber ich habe es noch nie gefunden, da singt immer jemand Agathe Bauer.
Und genau, Agathe Bauer.
Ja.
Wow, ja, dann so hörst du das auch.
Aber wie gesagt, dieser Mensch wusste nicht, wer da beteiligt ist. Das heißt, wenn der dann so die Namen ausgerechnet zwei Namen raushört, die wirklich zu beteiligten Leuten passen, ist das ja schon ein dicker Hinweis, ne?
Ja, klar, voll.
Jetzt ist allerdings ein großes Problem bei dieser Voicemail. Also die wirkt jetzt für uns sehr belastend.
Ja.
Die wird von der Polizei aber nicht als Beweis oder als Hinweis auf irgendwas angesehen, denn die Voicemail ist auf 1.23 Uhr datiert und wir erinnern uns, da waren die beiden Frauen noch im The Thrill feiern.
Oder auch nicht.
Doch, denn das haben ja die Kameras ergeben, dass die bis halb 3 Uhr nachts da waren. Also das ist
Okay, das safe. Ist safe, ja.
Ja. Das heißt, die haben erst eine Stunde nach der offiziellen Aufnahme dieser Voicemail den Laden verlassen, aber auf der Voicemail sind keine Feiergeräusche zu hören, kein Bass, keine Menschen. So, der Experte sagt, dass es damals zu dieser Zeit einen bekannten Glitch bei iPhones gab, dass die quasi die Zeiten falsch angegeben wurden und dass das durchaus passieren kann. Die Polizei geht dem aber nicht nach. Aber dieser Experte geht davon aus, dass diese Nachricht irgendwann später aufgenommen wurde, aber falsch für 1:23 Uhr gelabelt wurde.
Ja.
Ja, allerdings, wie gesagt, zählt das für die Polizei einfach nicht. Und das finde ich so krass, ne? Weil du hast da quasi, du hörst da wirklich fast den Tathergang. Du hast da auch Überleitungen zu verdächtigen Personen und verwirfst das einfach so und sagst dann einfach, ja, das muss während der Party aufgenommen worden sein, obwohl diese Aufnahme nichts auf eine Party hindeutet. Nicht? Wenn du auf einer Party bist, dann hörst du das, dann hörst du Bässe, dann hörst du 1000 Stimmen. Du
Voll.
kannst nicht klar diese 4 Leute hören und du hörst keine Musik im Hintergrund,
Nee,
ne?
ist unmöglich. Ja.
9 Jahre und 9 Tage nach dem Mord an Fate Hedgepeth, September 21, wird ein Mann namens Miguel Enrique Oliveras festgenommen und ihm wird der Mord vorgeworfen. Der ist 28 zu dem Zeitpunkt und wie genau der als Verdächtiger auf den Schirm der Polizei gekommen ist, das wird nicht angegeben. Interessant ist nur, dass die Polizei da schon sagt, 21, dass man Spuren weiter ermittelt. Das ist auch noch der aktuelle Stand. Also man scheint da irgendeine Spur zu ihm gefunden zu haben, aber auch noch eine Spur, die weiterführt zu möglichen Mittätern und geht davon aus, dass er nicht der alleinige Täter war. Letzten Endes stimmt aber seine DNA mit der am Tatort gefundenen DNA überein. Also er ist safe beteiligt, aber wahrscheinlich Mittäter. Zudem passt ein Handabdruck von seiner linken Hand zu einem Handabdruck, der auf dieser Bacardi-Flasche, die als Keule benutzt wurde, gefunden wurde. Also das sind schon sehr, sehr klare Anzeichen, dass er beteiligt war.
Tja, das heißt, wir wissen nicht, wie er jetzt ins Spiel kommt überhaupt und was das für ein
Wo
Mensch ist.
der herkommt, keine Ahnung.
Wissen wir, ob der irgendwie befreundet mit Eric war oder mit Karina oder so?
Ist nicht bekannt, nee.
Weiß man denn, ob es vielleicht seine Rap-Stimme war?
Auch das weiß man nicht, nein. Diese Voicemail wird ja, wie gesagt, von der Polizei einfach gar nicht weiter beachtet. Also die wird komplett links liegen gelassen. Interessant ist, seine Verteidigung streitet gar nicht ab, dass seine DNA am Tatort war. Also seine Anwesenheit am Tatort räumen die quasi indirekt mit ein.
Ja.
Ja, also dadurch, dass die nicht sagen, ja, das ist nicht seine DNA oder die kann da irgendwie anders hinkommen sein, räumen sie ein, dass er da war.
Ja.
Die drängen aber darauf, dass sowohl Carina Rosario als auch Jordan McCrary nochmal befragt werden sollen. Also,
Aha, guck mal.
ja. Und was die sich davon erhoffen, also was die da vielleicht eventuell beweisen wollen, das ist nicht ganz klar. Aber offensichtlich ist die Verteidigung von diesem jungen Mann wiederum den schwarzen Peter zurückzuschieben zu Rosaria und McCrary. Und das würde ja von der Konstellation her auch passen, ne? Also der Tonexperte sagt ja, es waren 4 Leute anwesend, 2 Männer, 2 Frauen. Nur, dass dann halt Eric nicht da war, der ja gehört haben will, aber die Konstellation an sich würde ja passen.
Das würde passen. Jetzt frage ich mich natürlich, was es mit diesem Zettel auf sich haben kann, mit diesem Neid-Thema und diesem Text davor. War das vielleicht eine falsche Fährte?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, das ist
Oder
eine sehr gute Frage.
alternativ könnte es eventuell sein, dass das eine Songline aus diesem Track ist, der gerappt wurde.
Ja, aber ich denke, das hätte man dann
Das
zugeordnet.
hätte man wahrscheinlich herausgefunden, ne?
Ja, in dem Antrag der Verteidigung des gefassten, ja, Mittäters, da wird darauf verwiesen, dass Jordan in irgendeiner anderen oder gegenüber einem Kumpel gesagt haben soll, dass er, als er Carina abgeholt hat, an ihrer Hand Blut bemerkt hat und sie gefragt hat, wie das da hinkommt und sie nur gesagt hat, dass sie das nicht weiß. Also da wird halt quasi impliziert, dass die auf jeden Fall was mit dem Tod zu tun hat. Und die Verteidigung, die beantragt auch einen neuen Sachverständigen, der soll Blutspuren am Tatort auswerten und die gehen davon aus, dass diese Blutspurenauswertung ergeben könnte, dass da vielleicht noch eine Person anwesend war. Und die möchten, dass Schlüsselbund, Kreditkarte und Parkschein von Carina und auch von Faith, die am Tatort gefunden wurden, dass die auch alle nochmal getestet werden auf Blutspuren und DNA-Spuren. Allerdings ist diese weitere Testung für Oktober 25 angesetzt gewesen, also auch schon über ein Jahr her, und da gab es bisher noch keine neuen Informationen. Gut, das kann auch alles dauern, aber das ist jetzt halt der Stand. Wir haben einen Inhaftierten, der auf jeden Fall am Tatort war, der auch die Tatwaffe in der Hand gehalten hat. Die Polizei ist aber sicher, er war es nicht alleine. Wir haben einen Forensiker, der sagt, es waren auf dieser Tonaufnahme, die er dem Tatzeitpunkt zuordnet, 4 Leute zugegen. Wir haben möglicherweise Blut an Carinas Hand. Wir haben auch ihren Namen, der wahrscheinlich in dieser Voicemail fällt. Und wir haben ja Jordan McCrary, der ja auf jeden Fall ja da war. Ne? Er hat sie ja abgeholt. Also der könnte auch dann da drin beteiligt gewesen sein. Ne?
Naja, das deckt sich mal auf jeden Fall damit, dass ich gesagt habe, dass diese Zeiten doch irgendwie zu nah beieinander sind. Und dass man es sich auch kaum vorstellen kann, wie das nachts noch passiert sein könnte, wie ich finde, ohne dass dort jemals mal jemand gesehen hätte oder wie auch immer was. Ja, es ist mir alles einfach viel zu nah beieinander. Und auch so dieses Szenario, jemand hat sie nach dem Club verfolgt, halte ich nicht wirklich für logisch. Beziehungsweise möglich schon, aber irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl bei. Mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass die irgendwie da zusammenstecken. Nur was hier komplett fehlt, ist ein mögliches Motiv. Also das verstehe ich einfach gar nicht. Wir haben ja nur diese Worte und da sind natürlich die Begrifflichkeiten Schlampe und Neid irgendwie sehr prominent und weiß ich ja nicht, wenn es beste Freundinnen sind und es da jetzt irgendwie keine bekannten Streitereien gab, wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt dahinter stecken könnte.
Ja, aber auch in so einer vermeintlich besten Freundschaft können ja irgendwelche Konflikte schwelen und es können ja auch Konflikte sein, die vielleicht gar nicht real sind, die sich vielleicht im Kopf von einer Person abspielen. Vielleicht fühlt man sich irgendeiner Person gegenüber unterlegen. So, weißt du, vielleicht stellt irgendeine, also du verbringst viel Zeit mit der Person und vielleicht stellt die irgendwas für dich dar, was du dir selber für dich selber wünschst oder was du anstrebst und deswegen fängst du an, diese Person negativ zu sehen, weil du das Gefühl hast, alles fällt dir zu. Die ist erfolgreich. Alle stehen auf die, alle finden die toll. Da war, weißt du, so, mir geht das nicht so.
Hat mir auch schon.
Und obwohl die, ja, genau, das gab's auch schon als Motiv und auch wenn diese Person da gar nichts für kann, entwickelt sich dann vielleicht in der anderen nicht irgendwie der Gedanke, oh, ich muss vielleicht an mir arbeiten, sondern Hass, ne, auf die Person, der vermeintlich alles so leicht fällt. Und also nur, dass die Freunde waren, heißt erstmal nichts. Vielleicht gab's da ja auch irgendwelche, also Faith hatte keinen Freund, vielleicht gab's da ja auch irgendeine Überschneidung, vielleicht hatte einer der Jungs, an denen Carina Interesse hatte, mehr Interesse an Faith oder hat das mal erwähnt, dass er die gut findet. Man weiß, es können ja manchmal auch wirklich sehr, sehr kleine Dinge einfach reichen, um so einen Dominoeffekt loszutreten. Ne?
Genau, also all das ist jetzt zutreffend auf das Szenario, Carina hatte irgendwas damit zu tun, Carina und Jordan. Und dann gibt es aber die einzige Motivlage, die wir ja bisher hatten, ist halt diese Geschichte mit Eric, die von den Protagonisten, die wir jetzt hier gehört haben, ist Eric ja die einzige Person, die wirklich etwas gegen Faith hatte. Also die wirklich sagte, okay, keine Ahnung, die ist mir mal irgendwie in die Quere gekommen, ja. Und dann haben wir das mit dem Rappen. Jetzt kann das natürlich, jetzt ist der Name Rosie gefallen. Du hast gesagt, Rosie war irgendwie auch der Spitzname für Rosario. Aber es kann ja auch einfach ein Zufall sein an der Stelle.
Das kann auch ein Zufall sein, natürlich.
Genau, Rosie ist ja auch ein sehr bekannter Name und beliebt und so. Und von daher, vielleicht war da einfach eine andere Rosie mit dabei.
Natürlich, da sind wir wieder bei der Theorie. Natürlich können das auch komplett außenstehende Täter gewesen sein. Und Rosie und Eric passt einfach nur zufällig auch auf zwei andere Leute, die an der Tat irgendwie, die da in diesem Dunstkreis einfach waren. Ne?
Genau.
Was schon auffällig ist, ist, dass Carina sich einfach niemals zu dem Mord geäußert hat. Also ich meine, da ist die beste Freundin ermordet worden und die hat einfach niemals irgendwelche öffentlichen Aussagen dazu getroffen. Also die wurde mehrfach angefragt für irgendwelche Interviews oder so, Formate, hat halt immer abgelehnt und hat auch nicht mit den Eltern von Faith mal irgendwie gesprochen. Aber auch das kann natürlich ihre Art sein, damit umzugehen, dass sie einfach das so von sich wegschiebt. Ne? Auch das kann man nicht verurteilen. Ja. Es ist aber schon auch ein bisschen seltsam, dass sie wirklich so gar keine Äußerungen dazu macht.
Ja klar, und in der eigenen Wohnung auch noch, ne? Also ja, weißt du, wenn das jetzt irgendwie so ein fremder Mörder ist und du wüsstest jetzt, hey, keine Ahnung, also ich bin jetzt irgendwie selbst draußen und währenddessen wird meine beste Freundin in meiner Wohnung, in meiner kleinen Wohnung, du sagst ja, es ist ein Einzimmer-Apartment gewesen, umgebracht, dann macht das was mit dir. Und insbesondere deswegen, wenn du halt im Vorfeld gesagt hast, hey, ich möchte keine Ahnung, ich wollte erst zu meinem Ex-Freund, meine beste Freundin hat noch versucht, mit mir gemeinsam ihn zu kontaktieren, dann bin ich aber doch losgezogen, um irgendwie meine Liebschaft zu besuchen, und insofern hat sie ja quasi ihre persönlichen Empfindungen und Bedürfnisse, was heißt über, naja, das kann man jetzt schlecht sagen, sie ist denen zumindest gefolgt, ja, den Bedürfnissen gefolgt. Und im Nachgang könnte ich mir vorstellen, dass man sich dann ganz gezielte Vorwürfe auch machen würde.
Also ich kann mir Folgendes vorstellen, dass da, warum auch immer, diese Situation, dass beide diesen Brandon erreichen wollten, irgendwie eskaliert ist. Dass es da vielleicht zu einem Missverständnis kam und irgendwie vielleicht Carina das als übergriffig empfunden hat, dass Faith den auch kontaktiert hat. Vielleicht auch unterstellt hat, dass die da irgendwelche Ambitionen hat. Und dann eben im Streit als Gelegenheitswaffe diese Bacardi-Flasche benutzt hat und zugeschlagen hat. Das ist, wie gesagt, das ist für mich so eine typische Affekt-Gelegenheitswaffe. Die steht rum vom Vorglühen, vom Feiern. Die greifst du in der Wut, du schlägst zu. Dann vielleicht wirklich mehrfach zugeschlagen. Dann Jordan angerufen und nicht nur, weil sie den sehen wollte als Diebschaft, sondern weil sie ein Alibi wollte. Der hat sie dann abgeholt, hat sie auf das Blut an der Hand angesprochen und sie hat gesagt, ich weiß nicht, wie es da hinkommt. Wie dann allerdings dieser gefasste Typ ins Bild passt, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie den angerufen, weil sie den irgendwie kannte und wollte, dass er ihr hilft, die Leiche zu beseitigen, was dann wiederum seine DNA-Spuren erklärt. Aber ich glaube, dass da einfach aus dem Affekt heraus was passiert ist.
Ja, ist möglich, ne?
Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren. Wie gesagt, für Oktober 25 waren diese weiteren Untersuchungen angesetzt. Irgendwann wird man zumindest erfahren, ob die ohne nachhaltige Erkenntnisse geblieben sind oder ob irgendwas zutage gefördert wurde. Und dann kann man vielleicht weitere Schlüsse ziehen. Bisher haben wir halt einen halben Cold Case.
Ja, und wir haben irgendwie einen Miguel Enrique Oliveras, von dem wir gar nicht wissen, wie der jetzt hier ins Spiel kommt und alles quasi nochmal auf den Kopf stellt, was man bis dahin vermutet hat. Also ich finde es irgendwie sehr schwer. Man hat ja, also für mich hat das Ganze so ein Geschmäckle von, es gibt Menschen, die mehr wissen, aber jetzt gerade nichts sagen, weil sie schweigen. Bis hin zu, keine Ahnung, es war vielleicht doch der Unbekannte oder es war der Rachefeldzug von Eric. All das ist ein bisschen unklar hier.
Man muss natürlich auch kurz anmerken, ne, um nochmal auf diese Voicemail zurückzukommen, Enrique, je nachdem wie das ausgesprochen wurde, könnte natürlich auch wie Eric klingen.
Voll, aber du, ich habe dich so verstanden, dass die Stimme wie Eric klang, nicht dass der Name wie Eric klang, also nicht, dass der Name Eric genannt wurde.
Der Forensiker hat gemeint, dass er zwei Namen rauskristallisieren konnte, die gesagt wurden, die ausgesprochen wurden, Rosie und Eric.
Okay, also Enrique, Eric, ja, das klingt auf jeden Fall ähnlich, das kann schon sein.
Also er ist davon ausgegangen, dass da zwei Leute mit Namen angesprochen wurden während dieser Mail.
Ja, und dann gibt es aber während dieser Mail diesen, Entschuldigung, ja.
Stimme konnte er nur zuordnen, Faith. Also nur Faith-Stimme konnte er wirklich eins zu eins zuordnen.
Okay. Genau. Dann gab es aber diesen Punkt, dass sie gesagt hat, hey, dass sie irgendeine Person von diesen Vieren offensichtlich direkt angesprochen hat.
Ja, lasst mich gehen.
Lasst mich gehen. Und das ist für mich hilf mir, ne? Also hilf mir ist ja eigentlich so eine Aussage der Vertrautheit, so ein bisschen.
Genau.
Da ist eine Person auf der anderen Seite, die nicht so richtig mit den anderen mitmacht. Die ist so ein bisschen entweder neutral oder mir sogar wohlgesonnen eigentlich oder hat Mitleid oder so. Ne?
Genau. Eine Person, wo du erwartest, ey, die muss doch auf meiner Seite sein.
Genau, die kann doch jetzt hier was machen.
Genau, das ist auch der Vibe, den ich bekomme, so was passiert hier, aber du bist doch eigentlich meine Freundin, du musst doch mir erzählen, du musst doch auf meiner Seite sein. Genau so kommt das für mich auch rüber, ja.
Ja, ich hoffe, wir werden es bald erfahren, Fabian. Krasser Fall.
Ich auch. Ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Fall. Take 1 für heute. Ganz kurze Anmerkung noch zum Schluss. Wir haben am Anfang viel über Live-Auftritte gesprochen. Wir waren ja vor einiger Zeit auch live in Leipzig mit der wunderbaren Franziska Singer zusammen. Darf es ein bisschen Mord sein? Die hat einen Fall vorgestellt, den wir da mit ihr besprochen haben. Wir durften unsere Aufnahme Software nicht mitlaufen lassen. Die Haustechnik in Leipzig hat mit aufgenommen und Franziska und ich nerven die jetzt seitdem so in verteilten Rollen, mal sie, mal ich, weil wir diese Aufnahmen gerne haben und veröffentlichen wollen. Uns wurde jetzt gesagt, nächste Woche soll es soweit sein und das Datenei wird gelegt vom Techniker sozusagen. Sobald das draußen ist, werden wir es natürlich veröffentlichen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das dazu kommt. dann kriegt ihr vielleicht noch so ein Goodie on top zu den Folgen, die wir jetzt aufnehmen, noch dann die Leipzig-Mitschnitte.
Ja, sehr schöne Sache. Das würde mich auch sehr freuen, das zu hören. Finde ich cool.
Ja, definitiv. Ja, dann sind wir erstmal durch mit diesem Fall. Ich gehe mich kurz erfrischen und wir machen weiter mit dem nächsten. Und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank euch da draußen. Danke auch dir, Fabian. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja. Yeah.